Hast du dich schon mal beobachtet gefühlt? Das Gefühl, dass alles, was du machst, ganz genau untersucht und ja, angeschaut, betrachtet wird. Also die alle Kinder haben, können es wahrscheinlich nachvollziehen. Die Kinder, die machen alles nach, was man macht, oder? Das Gute und das Schlechte. Aber es passiert auch sonst, gerade in Zeiten von Social Media. Da kannst du sogar auslesen, was du den anderen zeigen willst. Und es interessiert einem, was die anderen machen. Auf welchem Gipfel war echt der jetzt gestern gewesen? Oder, da ist da eine Party. Wie auch immer. Wirst du auch hier beobachtet? Die Menschen fragen sich vielleicht, wie verhaltest du dich? Beim Einkaufen, wenn zum Beispiel das Kind nicht so tut, wie es sollte und so freundlich ist, sondern den ganzen Laden voll lärmt. Oder in der Schule, wenn du mit deinen Freunden redest. Oder mit den Arbeitskollegen im Feierabendbier. Oder es geht um das Thema Sexualität in deinem Freundeskreis. Und du bist Christ, das ist bekannt. Und er wird ganz genau darauf geschaut, was du jetzt für eine Meinung hast. So Sachen gibt es. Es gibt auch die, die es gar nicht interessiert, was man jetzt denkt, natürlich. Aber der grösste Teil achtet sich darauf, was die anderen Menschen machen. Und wenn wir die Medien anschauen, ist es doch oft so, dass sie genau auf den Moment warten, dass ein Pastor oder ein Politiker irgendetwas Falsches sagt. Und dann kann man das gerade brauchen, ein bisschen Auflage gross machen, oder das wird gelesen. Den Christen wird oft vieles vorgeworfen. Verständnis ist wenig da. Jetzt egal, ob man etwas gut macht oder weniger gut. Und ehrlich gesagt, die Realität ist so. Wir Christen schaffen nicht alles, perfekt zu machen. Ich gehe jeden Dienstag mit meiner Schule ISTL gehen wir am Nami auf einen Strasseneinsatz. Das fordert immer raus, man muss Menschen ansprechen. Wir haben viel dürfen lernen. Aber etwas, was mir aufgefallen ist, dass es viele Menschen gibt, die ja, verletzt sie worden von Kirche, von Gemeinde, von Christen, die sich frustriert sind. Und das hat mich irgendwo bewegt. Wie kann das sein? Ein weiterer Punkt. Wir in der Schweiz haben es hier einigermaßen gut, aber es gibt gewisse Länder, wo man Verfolgung erlebt. Und das nur, weil sie an Jesus glauben. Gute Sachen vielleicht sogar machen. Und gleich werden sie verfolgt, in die unterste Schublade reingeschossen. Und können zum Beispiel nicht einmal irgendeine Miete, eine Wohnung mieten oder irgendetwas einkaufen. Es scheint so, als das Leben, auch wenn wir uns für Jesus entscheiden, nicht einfacher wird. Und gerade, wie kann das sein? Man hört ja oft noch so, komm zu Jesus und alles wird super. Wirklich alles. Oder komm zu Jesus und ja, du wirst die absolute Freiheit erleben. Und dann kommen wir so und haben unsere Erwartung von Freiheit und werden total enttäuscht. Oder? Ihr erlebt das oft. Wenn ich jetzt in mein eigenes Leben hineinschaue oder ins Leben von anderen Christen, dann ist die Realität, dass es Leid gibt und unsere Vorstellungen von Freiheit total nicht ja, dem gerecht werden. Das Leben ist weiterhin anstrengend, mühsam, herausfordernd. Und es gibt immer noch so viel Leid. Und dann kommt es noch dazu, dass man ja jetzt noch beobachtet wird, manchmal bewertet wird. Du musst dich als Christ so und so verhalten. Wenn wir ehrlich sind, ist das Leben ja wirklich nicht gängig. Frieden, Freude, Eierkuchen, wie man das so sagt. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Ist alles einfach eine Lüge? Ist das Leben als Christ nur ein Fesseln, das andere einem dürfen unterdrücken, plagen? Und dass man zum Opfer wird? Und warum muss ich leiden, wenn ich ins Leben mit Jesus gehe? In einer ähnlich ja, spannungsvollen Situation schreibt der Paulus zu den Christen in Philippi. Die Philipper leiden wegen ihrem Glauben. Sie waren so in ihrem römisch kolonialisierten Ort und dort ja, haben sie Verfolgung erlebt. Und später in der Geschichte weiss man, dass Christen sie sogar ja, dort vertrieben worden, aus der Stadt, aus ihrer Heimat. Eine sehr angespannte Situation da. Dann haben wir den Paulus. Er selber ist im Gefängnis. Also er ist nicht besser dran. Und im Gefängnis damals sind etwa nicht so, ja, ich würde sagen, jetzt so frech behauptet, er würde wahrscheinlich die Gefängnis hier heutzutage, also ein bisschen Wellness-Oase, wo du gute Mahlzeiten bekommst, ein Bett hast, kannst sogar Fernsehen schauen, ist natürlich hier auch nicht so schön und gleich hat er es wahrscheinlich ein bisschen schlimmer gehabt. Und er schreibt aus seiner Dilemmasituation in die Dilemmasituation von der Philipper. Lasst uns zusammen. Ja, ich habe heute den Predigtext eingetaucht und wenn du deine Bibel dabei hast, dann lies doch mit. Und zwar lesen wir im Philipperbrief Kapitel 1, Vers 27 bis 30. Wandelt nur würdig des Evangeliums Christi, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch erfahre, dass ihr in einem Geist steht und einmütig mit uns kämpft für den Glauben des Evangeliums. Und euch in keinem Stück erschrecken lasst von den Widersachen, was ihnen ein Anzeichen der Verdammnis ist, euch aber der Seligkeit und das von Gott. Denn euch ist es gegeben, um Christi willen nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Habt ihr doch denselben Kampf, den ihr an mir gesehen habt. Paulus fährt den Abschnitt an und geht direkt zur Sache. Er fordert, wandelt nur würdig des Evangeliums Christi. Unser Verhalten und unser Leben soll am Evangelium entsprechen und dem würdig sein. Wenn ich das so höre, dann stellt sich für mich die Frage, was ist denn ein Leben, das am Evangelium würdig ist und dem entsprechend ist? Zuerst mal müssen wir vielleicht klären, was ist das Evangelium? Paulus sieht im Evangelium die rettende Botschaft, die alles kann verändern. Die Botschaft, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, auf die Welt ist gekommen und für deine und meine Sünden ist gestorben. Wir Menschen haben ohne Jesus keine Chance auf das ewige Leben oder überhaupt in die Gegenwart Gottes zu kommen. In all den Briefen von Paulus wird mega deutlich, wie er Leidenschaft für die Botschaft hat und es löst ihm Freude aus, wenn er das hört. Es ist ihm so wichtig und so wertvoll, dass er bereit ist, dafür ins Gefängnis zu gehen und sogar dafür zu sterben. Da erkennen wir, glaube ich, ein bisschen, wie wertvoll es ihm ist. Er ist bereit, alles zu geben und im Römer 1,16 schreibt er sogar, hey, ich schäme mich nicht, diese Botschaft zu verkünden. Wenn wir die Bereitschaft von Paulus sehen, dann erkenne ich sofort, wie wichtig es ihm ist, was für einen Stellenwert es hat, vor allem wie wertvoll es ist. Und unser Leben soll jetzt in dieser Botschaft würdig sein. Sind wir dann auch bereit, für diese Botschaft alles herzugeben? Wenn wir in den Text schauen, da braucht er das Wort wandeln und, im ersten Vers. Und auf Griechisch bedeutet es Politeoma. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Aus diesem Wort heraus kommt auch Politik oder Polizei. Es bedeutet Bürger sein oder Einwohner sein oder ein Vertreter mit Auftrag. Paulus braucht diesen Begriff, um zu aufzeigen, dass wenn man das Evangelium annimmt und sich für ein Leben mit Jesus Christus entscheidet, dann wird man zu einem Bürger, zu einem Himmelsbürger. Ein Bürger, der aber auch einen Auftrag hat. Man wird als Botschafter Gottes eingesetzt. Und genau so sollen wir uns jetzt verhalten. Da mal ein Beispiel mitgenommen. Stellt euch mal vor, der Alain Berset oder der Gassis, die dürfen da jetzt ins Ausland und die dort die Schweiz repräsentieren. Vielleicht haben wir einen UNO-Gipfel, wo hunderte Länder sind. Ja, wie würden Sie sich für so ein Treffen vorbereiten, anlegen? Sie würden wahrscheinlich so das beste Hemd raussuchen. Nein, ist nicht mein Bestes, aber das war eben heute der Wäsche. Darum konnte ich das nicht anlegen. Sie würden wahrscheinlich mal schauen. Ja, Krawattenwahl. Schweiz. Ich habe nicht das Schweizer Rot gefunden, aber wir nehmen jetzt mal das. Ich hoffe. Dani, du musst mir glauben. Das ist da nicht... Wenn es eben würdig ist, so ist das gut. So. Gut, super. Danke. Und dann, was würde er noch machen? Ja, das tun wir da weg. Jackett anlegen. Das ist jetzt mein Bestes übrigens, ja. Gut, dann würde er sich noch die Haare machen, vor den Spiegel gehen, üben, ganz genau. Ja, das ist da drin. Ja. Verdecken. Gut, würde genau üben, so, ja, meine Damen und Herren und bla bla bla, oder? Würde genau überlegen, Wort zu Wort, was sie wollen sagen. Stellt ihr jetzt euch vor, ja, sie gehen nicht so. Sie legen sich Trainerhosen an. Hey, irgendwie die Krawatte noch so oder so. Ein Cap an, irgendwie so. Und dann reden sie mit dem Katalog vom Jugendwort vom Jahr. So, ja, ihr kennt ja so die Wörter, oder? Ja, ja. Ja, das wäre überhaupt nicht würdig. Etwas habe ich vergessen, ist wichtig. Sie würden, wenn sie an so einen Anlass gehen, natürlich so einen Badge bekommen, damit sie ja weiss, dass es der Botschafter von der Schweiz ist oder ein Vertreter, oder? Du das jetzt noch anlegen. Aber eben, unvorstellbar, wenn der jetzt irgendwie da mit den Haaren noch so, wenn sie Haare haben, oder? Und einfach unvorstellbar. Einfach nicht würdig an einem Botschafter von der Schweiz. Bei einem Botschafter vom Evangelium gibt es auch ein würdiges Auftreten. Das muss jetzt nicht unbedingt mit Anzug sein. Die müssen nicht ab morgen sofort immer mit Anzug arbeiten, egal wo ihr seid und Krawatte haben. Man darf so anlegen, wie man da will. Aber Paulus fordert uns auf, dass unser Leben am Evangelium würdig ist. Und das Auftreten als Botschafter soll nicht vorgeheuchelt sein. Es ist nicht jetzt einfach ein Jackett, das ich anlege und dann bin ich ein guter Christ. Paulus schreibt darum auch im Vers, dass es egal ist, ob er jetzt vor Ort ist oder ob er nur von den Philippern gehört. Er wünscht sich, es ist ihm wichtig, dass die Philipper von dieser Botschaft verändert werden. Von innen gegen aussen. Und das, weil der Heilige Geist in ihrem Leben Schritt für Schritt sie verändert zum Bild von Jesus, nach dem Vorbild, mit dem Ziel, dass wir ihm Jesus immer ähnlicher werden. Wir sind als Gemeinde und Christen berufen und aus der Welt Botschafter zu sein, am Evangelium würdig zu leben und Gottes Reich zu repräsentieren. Gut, einfach gesagt, ja, wie setzen wir das denn um? Oder ja, wie sieht das in meinem Leben aus? Wie kann ich würdig am Evangelium leben? Und da gibt es eine ganz einfache Antwort, indem wir im Wort lesen, zum Beispiel. Es gibt so viele Beispiele, wie Menschen gottwürdig sind gewandelt. Es gibt gute Beispiele, wie sie es nicht geschafft haben und gleich umgekehrt sind. Und da dürfen wir so viel lernen und es gibt so viele Anleitungen, Waffenrüstung und so weiter. Und wir schauen heute einfach einen davon an. Und zwar Beispiel im Galater 5, 22 bis 26. Da steht drinnen: Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Ganz praktisch zeigt Paulus auf, wie unser Leben soll aussehen. Wie es in unserem Leben kann aussehen. Und wenn wir uns so verhalten, dann kann kein Gesetz uns anklagen. Wie sieht das in unserem Leben aus, in deinem und meinem Leben? Wie reagierst du jetzt? Sag mal, du bist am Autofahren. Ich kenne ein sehr gutes Beispiel aus meinem Leben. Und dann kommst du so einen Rechtsvortritt und du hast Vortritt und dann nimmt der, zack, der rechts, nimmt dir den Vortritt weg. Oder, ja, was kann es aussehen? Ja, du bist unterwegs und gehst heute rein und Bedienung beim Restaurant, freust dich richtig auf ein gutes Kaffee und die Bedienung ist einfach nicht nett. Hat erstens mal eine halbe Stunde, bis sie zu dir mal kommt, oder? Und dann, es irgendwie reagiert etwas, oder? Ja, wie sieht das im Leben aus? Wie reagierst du im Umgang mit den Freunden, mit der Familie, Arbeitskollegen? Bist du wirkt der in gerade solchen Situationen, wie es auf dem Badge, wo dir gegeben wurde, Botschafter Gottes? Bist du beim Autofahrer Beispiel, der, der dann hinten nachfährt, bis er anhält und dann sagst du ihm alle Schande? Ein gutes Gefühl, oder? Jetzt habe ich es dem gezeigt. Oder bist du eher der, der zuerst sich zwar aufregt, und das ist etwas Natürliches, oder? Aber dann zur Besinnung kommt und sagt, hey, Gott soll ihn segnen und ihn beschützen auf dem Weg, wo er weitergeht. Wie richtest du deinen Fokus aus? Oder bei der Bedienung bleibst du gleich freundlich und zeigst es, dass es eben auch freundlich geht? Bist du der, der in dem Moment Gottes Liebe, wie unser Jahresmotto ist, zeigt und sichtbar macht? Da, in den Momenten, wo so das Innere vorkommt, oder, da sind wir am meisten herausgefordert. Und da ist wichtig, wie wir prägt sind, mit was wir uns füllen. Und in Vers 24 im Galater da steht weiter: Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Durch die Entscheidung für Jesus geben wir unsere alte Identität auf. Wir geben uns alte Ich auf, das ganze Ego, die ganze Sünde, Schande, die in unserem Leben ist, geben wir auf und wir richten uns und bringen das vor das Kreuz. Und in dem Moment bekommen wir eine neue Natur. Es ist noch nicht perfekt. Aber es ist eine Natur, die durch den Heiligen Geist geführt werden darf, Schritt für Schritt. Und wir leben das Leben nach dem Evangelium, wenn wir Schritt für Tritt vom Heiligen Geist uns verändern und uns führen. Wenn wir also mit dem Geist Gottes in uns leben, wird unser Leben zu einem Wegweiser für das Reich Gottes und die frohe Botschaft vom Evangelium. Paulus zeigt auf, wie das Wandeln als Botschafter aussieht und dass es eben auch Herausforderungen gibt. Das sehen wir klar in seinem Leben. Wir haben am Anfang uns die Frage gestellt, warum leidet man, wenn man ein Christ ist? Kann das Leben nicht ein bisschen einfacher sein? Wäre doch cool, oder? Und Paulus macht im Vers 29 etwas klar, wo Jesus auch schon verkündet hat. Denn euch ist es gegeben, um Christi willen nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Oft sehen wir nur das Geschenk vom Glauben. Doch Paulus macht hier deutlich, dass es ein Geschenk auch ist, dass wir werden leiden für Christus. Wenn wir Christus nachfolgen, dann ist es nicht wie auf dem Spielplatz oder im Schlaraffenland und alles ist perfekt. Die Wahrheit ist, dass wir auf das Schlachtfeld kommen und Angriff werden erleben. Als Botschafter von Jesus Christus wird man gehasst oder verachtet werden. Jesus sagt im Johannes 15, Vers 18, wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Sie würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet, denn die Welt liebt ihresgleichen. Doch ihr gehört nicht zur Welt. Ich habe euch aus der Welt heraus erwählt. Das ist der Grund, warum sie euch hasst. Warum hasst die Welt Christen? Die Antwort haben wir am Anfang auch von unserem Predigt gehört. Die Christen wandeln am Evangelium würdig und leben nicht so wie die Welt. Wir sind nicht mehr Bürger von dieser Welt. Wir sind eingesetzt als Botschafter Gottes und wir sind berufen, auf dieser Welt zu leben und das Licht zu vertreten. Das Leid und Sünde, von dem Paulus schreibt, kommt nicht von Gott, sondern weil der Mensch am Anfang sich von Gott abgewendet hat. Doch es gibt Hoffnung. Und ein wichtiger Teil ist, man muss zuerst Himmelsbürger sein, um das zu verstehen. Man muss man muss erst Jesus in sich haben, damit man verstehen kann, was Gott will. Menschen, die Jesus nicht kennen, werden das nicht verstehen, dass Christen einen anderen Lebensstil haben. Und uns sogar auslachen oder verstoßen. Es ist ihnen ein Anstoss. In all dem spricht uns Paulus aber hoffnungsvoll zu, dass wir in Seligkeit sind. Wir dürfen in Gewissheit von unserer Rettung durch Jesus Christus in diesem Kampf drinnen stehen. Jesus ist uns schon vorausgegangen am Kreuz. Und er hat alles hergegeben. Und er fordert uns auf. Bist du bereit, das Kreuz auch auf dich aufzunehmen und mir nachzufolgen? Der Kampf, den wir haben, sollen wir aber nicht mit Waffen, wie wir es uns vorstellen, führen. Wir sollen nicht andere Menschen zurückverfolgen. Wir sollen vielmehr das Leid, das wir drinnen sind, aushalten. Und das, wie es Jesus hat gemacht. Und das fordert raus. Wie können wir das? Im Gebet. Jesus hat so viel gebetet. Mit dem Wort. Indem wir lesen, was Gott sagt. Die Bibel ist unser Schwert, oder? Und indem wir treu zum Vater sind, der im Himmel ist. Wir sollen in diesen Geistesfrüchten leben, wie wir im Galater haben gelesen, auch voller Freude und Liebe sein, aber auch in Klarheit das Evangelium verkünden und standhaft bleiben, dann, wenn wir im Leid sind. Es fordert gerade dann raus, wenn wir im Leid sind, nach den Prinzipien von Gott zu leben. Aber wenn wir dort Leid erleben, dann sind wir vermutlich nicht auf dem Holzweg. Wir lesen im Philipperbrief, dass Paulus sogar im Gefängnis ist gelandet, weil er das Evangelium hat verkündet. Was hilft uns in diesem Kampf standhaft zu sein? Und was hilft dem Paulus, wenn er gerade in diesem Moment so im Gefängnis ist? Er war im grössten Leid, doch gleich gibt er hoffnungsvoll und voller Freude, schreibt er voller Freude, denn er hat einen ganz bestimmten Fokus gehabt. Und zwar das ewige Lesen, ewige Leben. Wir lesen vorher, dass er sogar bereit ist, zu sterben. Das nicht, weil er lebensmüde war oder Selbstmordgedanken hatte, sondern weil er das ewige Leben hat wollen und beim Vater im Himmel hat wollen sein. Er hat sich das so danach gesehen, in Gegenwart Gottes zu sein. Und er war bereit, hey, wenn es mich nimmt, dann bin ich parat dafür, weil ich weiss, wo ich herkomme. Und gleich hat er aber im gleichen Atemzug auch gesagt, schau, ich habe gleich noch auf dieser Welt einen Auftrag. Darum lohnt sich das Leben, den Auftrag für das Evangelium zu gehen. Diesen Auftrag zu verkünden ist ihm so wichtig. Für Gott gibt es keine Grenzen, egal wie schlecht unsere Situation ist. Und das sieht man gerade bei Paulus in seinem Leben. Er ist im Gefängnis und doch bekehren sich so viele Menschen aus dem Gefängnis raus und entscheiden sich für ein Leben mit Jesus. Insassen, Gefängniswärter und so weiter und auch über die Mauern raus. Das ist ein riesen Zeugnis, finde ich. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das heute auch noch möglich ist. Gott kann uns auch brauchen, wenn wir im Leid sind. Und egal, wie unsere Situation aussieht. Mir erstaunt, wir haben ja vorher über Verfolgung geredet. Und wenn ich zum Beispiel an China denke, dann erstaunt es mich mega. Die erleben Verfolgung, gibt es eine Massenüberwachung. Und wenn du Christ bist, dann wirst du irgendwo verlochert oder bist du unterste Schublade. Und sie haben aber gängig noch eine der grössten Untergrundkirchenbewegungen, die wächst und wächst und wächst und wächst. Und da bin ich erstaunt und das erfreut mich mein Herz. Wir haben am letzten LK dort Zahlen gesehen. Ich war so, hey, wow, Gott, es spielt so keine Rolle, ob wir uns hier treffen können oder nicht. Gott kann gleich dazu führen, dass Menschen zu ihm kommen. Und neben dem Fokus auf das ewige Leben und dem Auftrag, die Botschaft würdig zu leben, gibt es einen weiteren wichtigen Punkt, den Paulus schreibt. Er will hören, dass die Philipper in einem Geist stehen und einmütig mit uns kämpfen für den Glauben des Evangeliums. Wir sollen für das Evangelium kämpfen und das nicht jeder für sich, sondern zusammen als Einheit. Darum feier ist, dass wir heute dürfen, zusammen hier alle in einem Saal sein. Wir sollen als Einheit agieren. Wenn wir ehrlich sind, dann ist die Aussage sehr herausfordernd. Aber weil Meinungen können sehr weit auseinandergehen, so in einer Kirche. Da haben wir in der Pandemiezeit, glaube ich, genug erlebt. Die einen sind für das, die anderen für das. Und auch sonst im Leben. Wir werden auch nicht bei der Bibel immer einig. Und das ist eher wahrscheinlich, also wenn zwei es dann kennen, 100% gleich wie der andere, oder? Und die Wahrscheinlichkeit ist gross, wenn jetzt zwei Personen eins zu eins genau gleich denken, dass einer von denen wahrscheinlich gar nichts denkt. Und da müssen wir wirklich ein bisschen schauen, oder da müssen wir uns finden, immer wieder. Als Christen müssen wir überhaupt nicht überall einig sein. Wir müssen nicht ganz genau sein. Einheit bedeutet nicht Einheit. Einheitlich und alle haben das gleiche blaue Blazer an, wie ich jetzt. Und die Frauen haben alle die schwarzen Kleider an. Weiss auch nicht, oder? Nein, wir sollen und müssen nicht gleich denken, doch vielmehr sollen wir trotz diesen Unterschieden in Harmonie leben. Wir sollen eine Einheit sein, die geführt durch den Heiligen Geist ist. Der Heilige Geist soll mitten unter uns sein. Er soll der Jesus, Gott, er soll der Mittelpunkt in unserem Leben sein. Und das ist das, was uns verbindet. Wir sollen auch unseren Kampf nicht auf unsere Unterschiede ausrichten, sondern auf das Evangelium, den Kampf für das Evangelium. Und dort müssen wir uns ganz entscheiden, uns umzukehren von unseren Unterschieden und Problemen, die wir haben, und zu sagen, hey, wir kommen alle vor das Kreuz. Wir sind alle gleich vor dem Kreuz. Nicht gegeneinander, sondern miteinander, füreinander und als Verbündete. Kein Einzelkampf, sondern eine Teamsportart. Hier kommt mir ein ganz cooles Bild in Sinn. Und zwar die römischen Soldaten. Die Legionäre, die waren bekannt so für ihre Taktik und Stellungskampf. Und sie waren nicht so wilde, die einfach so alle einzeln und da geht man mal so wie die so Filme, wo man sich vorstellt. Oder? Nein, sie sind nebeneinander gestanden, als Einheit. Sie sind so auch marschiert und Arm in Arm, Schulter an Schulter, Schild an Schild. Und die Asterix und Obelix gelesen haben, kennen sicher noch Trümmer, oder? Dort waren sie nicht so stark gewesen, aber wir kennen die Schildkrötenformationen, oder? Schön als Einheit, kompakt, gleiches Auftreten. Und ehrlich gesagt, wenn so ein Römer-Soldat, jetzt nicht die für Asterix und Obelix, aber sonst, wenn die echten Römer so auf mich zukommen, dann würde ich heute schnell ein bisschen leer schlucken, wenn da so 100 Männer vor mir sind. Und als Gegner hat die Respekt. Und genau so sollen wir auch im Kampf sein. Nicht jetzt mit den Waffen, die sie haben, aber als Einheit, die undurchdringbar ist, die eine Reihe bildet und Arm in Arm ist. Jeder von denen hat eine andere Aufgabe. Die einen sind dazu da, zum Abwehren, die anderen kämpfen und die einen schauen, dass es zu essen kommt und so weiter. Jeder hat seine Aufgabe. Und das müssen alle ihren Teil dazu beitragen. Jeder muss in diesen Begabungen, die drinnen ist, das einsetzen. Weil sonst, es reicht, dass einer von denen in der Mitte, oder, nicht sein Schild auf hat, sondern ein bisschen schlaft und tut und zack, der Feind kann rein, mit rein und alles kaputt machen. Und dort müssen wir aufpassen, dass wir dort Einheit wahren. Eine Verteidigungskette ist nur so stark, solange die Soldaten zusammenhalten. Und wir als Gemeinde haben einen ganz wichtigen Nenner, der unsere Seite ist. Und das ist Jesus, der unser Mittelpunkt darf sein. Der König von den Königen als Sieger über allem. Wir müssen keine Angst haben, wenn wir wissen, zu welchem Königreich wir gehören. In diesem Wissen dürfen wir uns mutig unseren Widersachern entgegenstehen. Es steckt eine geballte Kraft dahinter, wenn wir als Gemeinde zusammenstehen. Und unser Fokus auf das Kreuz ausrichten, auf unseren Auftrag und jeder seinen Beitrag leistet. Gott will uns als Botschafter einsetzen und sein Reich mit uns zusammenbauen. Wir sollen die Botschaft verkünden, die das ewige Leben schenkt. So eine wichtige Botschaft. Und wir sollen das Evangelium verbreiten, dass mit mehr und mehr Menschen zu Jesus dürfen kommen. Und das nicht aus Druck heraus, sondern weil der Geist in uns ist. Und der auf Auftrag hat höchste Priorität. Ich sage ganz frech, halb so. Es ist noch nie, also die Wiederkunft von Jesus ist noch nie nach gewesen wie heute, oder? Das müssen wir uns bewusst sein. Er kann morgen kommen, er kann 1000 Jahre kommen. Wir wissen es nicht, aber wir müssen uns Tag für Tag darauf bereit machen und unseren Fokus ausrichten. Und lasst uns Gott würdig vertreten und aus dem Heiligen Geist heraus ein Leben leben, das seinem Reich entspricht. als Himmelsbürger. Lasst uns als, gemeinsam als Gemeinde das Reich Gottes bauen und den Kampf für das Evangelium zusammen bestreiten. Wenn das Leid auf uns zukommt, dann lasst uns zusammenstehen als Brüder und Schwestern. Wir sind nicht gemacht, dort drin allein zu sein. Und vor allem dürfen wir wissen, dass Gott mit uns ist, wenn wir uns für ihn entscheiden. Und so haben wir gewaltiges Potenzial und arbeiten mega viel. Und meine Frage ist, bist du bereit, den Badge, den du mit Vollmacht bekommst, anzunehmen? Und Gott spricht in diesem Moment vieles zu. Bist du bereit, dementsprechend auch zu leben, wie so ein Botschafter Gottes? Bist du bereit, dass der Heilige Geist in dein Leben hineinkommt und dich wird verändern, wenn er reinkommt? Bist du bereit, Jesus nachzufolgen, egal was es mit sich bringt? Bist du bereit, Tag für Tag dein alte Ego loszulassen? Und bist du bereit, für ein Leben mit Jesus vor das Kreuz zu kommen? Und Gott alles herzugeben und zu sagen, Gott, hier bin ich. Hier sind meine Fähigkeiten, das, was ich habe, das, was du in mir eingesetzt hast. Und brauchst du mich? Dort, wo ich bin. Und dort, wo du mich haben willst. Und mach das nicht einfach so, damit es gesagt ist, sondern bewusst, weil das wird so viele Auswirkungen haben, wenn wir uns bereit erklären, für Gott zu gehen. Und wenn du jetzt in dem Moment auch im Leid bist, selber, egal welcher Form, muss ja nicht auf Verfolgung sein, ermutige dich, gib es Gott her. Wir gehen in eine Zeit vom Lobpreis hinein. Und wisst ihr, was die Stärke von einer Einheit ist, wenn wir miteinander reden und austauschen und einander erzählen, wo wir dran sind und dafür einstehen als Gemeinde. Und darum pack die Nächste, den, der neben dir hockt, wenn du ein Anliegen hast. Du musst vielleicht noch, ja, wenn du nicht machst, alles erzählen, dann ist okay, aber sag einfach, hey, bete für mich. Das hat so Kraft. Wenn wir zusammen einstehen und zusammen vor Gott kommen. Wir gehen jetzt nochmal in einen grösseren Lobpreisteil rein, weil mir ist wichtig, unser Leben soll Anbetung sein. Wenn wir am Evangelium würdig leben, dann tun wir in erster Linie Gott anbeten. Und wir wollen uns dementsprechend ausrichten. Und in dieser Zeit lasse ich dich, frage Gott, was ist dran? Wo gibt es Baustellen, wo er mehr mit seinem Geist soll reinkommen und verändern? Und wenn du dir wünschst, dass er mehr in deinem Leben wünscht, dann bitte ihn. Und wir dürfen auch für die Früchte vom Heiligen Geist bitten. Wir dürfen bitten, dass er uns auf Schritt und Tritt begleitet. Und er wird es machen, da bin ich überzeugt. Ja, lasst uns doch zusammen aufstehen für den Lobpreis und ihr dürft dann auch wieder hocken. Vater, ich danke dir, dass du uns liebst und dass du alles hast gegeben. Und wir so dürfen kommen, wie wir sind. Weil wir es nicht verdient haben, sondern weil du uns einfach liebst. Wir geben unser Leben dir her. Weil wir nicht anders können. Wir brauchen dich. Und Vater, ich bitte dich jetzt um deinen Heiligen Geist, dass der kommt mit dir eine geballte Kraft, die du hast. Ob es jetzt ein leises Windli ist, oder ein Sturm, wir überlassen dir, wie du kommst. Aber komm, Herr, und wir haben ein Grosses von dir erwarten in unserem Leben, ob jetzt hier im Gottesdienst oder sonst. Wir wollen uns neu auf dich ausrichten, egal was es war, egal wo wir Verletzungen erlebt haben. Vater, wir bringen es vor dir. Es gehört alles dir. Und dir gehört auch Lob. Dir gehört Dank, Ehre, du bist heilig, du bist würdig, Vater. Lass uns zusammen das Lied in Beugen singen und wirklich uns vor Gott beugen. Als Zeichen vor Hingabe ihm gegenüber. Amen.